Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU-Kommission hat gegen 6 internationale Großbanken eine Rekordstrafe von insgesamt 1,7 Milliarden Euro verhängt, wegen Manipulation wichtiger Zinssätze. Allein auf die Deutsche Bank entfallen 725 Millionen Euro. Die Mitarbeiter der Banken haben sich nach Angaben der Brüsseler Kommission jahrelang untereinander abgesprochen, um Handelsgewinne einzustreichen. Zinssätze wie der Libor werden einmal am Tag ermittelt und sind Basis für Finanzgeschäfte im Billionenvolumen.
In einem Punkt wahrte die Deutsche Bank die traditionelle Diskretion. Kein Vorstandsmitglied reagierte vor Kameras auf die Strafen der EU-Kommission. Stattdessen eine dürre Erklärung im Internet, in der die Schuld bei einzelnen Mitarbeitern abgeladen wurde. Mehr als 700 Millionen Euro muss die Bank jetzt zahlen. Insgesamt hat sie für solche Einzelfälle über 4 Milliarden zurückgelegt. Dabei hat sie noch Glück. Weil sie am Ende mit den Ermittlern zusammenarbeitete, gewährte die Kommission ihr einen beträchtlichen Rabatt. In der Zukunft aber will die EU dafür sorgen, dass Zinsmanipulationen mit Gefängnis geahndet werden. Was an diesen Skandalen schockiert, sind nicht nur solche Manipulationen, die schon für sich ernste Verstöße sind, sondern die Bildung regelrechter Kartelle durch eine ganze Reihe von Finanzmarktakteuren. Manipuliert wurde etwa der Zinssatz, zu dem sich Banken in London untereinander Geld leihen, abgekürzt heißt er Libor. An ihm orientieren sich die Zinsen für viele Kredite oder Guthaben. Doch statt sich an Tatsachen zu halten, verabredeten die Banken, den Zinssatz jeweils so nach oben oder unten zu drücken, wie sie es gerade brauchten, zum Schaden von Millionen Kunden. Besonders glimpflich kamen die Schweizer UBS und die britische Barclays Bank davon. Sie hatten als Kronzeugen die Kartelle aufgedeckt. Sie ersparten sich so Bußgelder in Höhe von über 3 Milliarden Euro. Gegen andere Banken ermittelt die Kommission noch. Die Banker büßen nicht nur mit Geld. Ihr Ansehen hat gelitten durch die Gier, mit der sie die Bankenkrise auslösten und nun auch durch solche Verhaltensweisen. Die Lobbyisten der Geschäftsbanken allerdings agieren in Brüssel, als sei nichts gewesen. Massiv bekämpfen sie strengere Regeln, die ihre Geschäfte zu behindern drohen. Und noch ist nicht gesichert, ob sie damit nicht am Ende erfolgreich sind.
Die Krise in der Ukraine sorgt für Missstimmungen zwischen der NATO und Russland. Bei einem Treffen in Brüssel bezeichnete der russische Außenminister Lavrov eine Erklärung der Allianz als Einmischung in interne Angelegenheiten. Die NATO-Minister hatten den Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten in der Ukraine scharf verurteilt. Bundesaußenminister Westerwelle ist am Nachmittag nach Kiew gereist, um mit Regierungsvertretern und Oppositionellen zu sprechen.
Gute Stimmung heute Abend auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz. Eine russische Band erklärt sich solidarisch mit dem Protest und plötzlich bedankt sich jemand von der Bühne beim deutschen Außenminister.
Danke schön, Herr Westerwelle.
Westerwelle wollte sich in Kiew ein eigenes Bild von den Protesten machen und besuchte heute Abend den Maidan. Zuvor hatte er sich mit den Oppositionsführern Jatsenyuk und Klitschko getroffen. Ein ebenfalls für heute geplantes Gespräch mit dem Regierungschef ließ dieser im letzten Moment verschieben. Regierungschef Asarow hatte den Demonstranten heute eine härtere Gangart angekündigt. Den Streikenden in der Westukraine drohte er an, Renten und Löhne nicht auszuzahlen. Auch die Opposition verschärfte den Ton. Jetzt ist auch das Parlament blockiert. Nach nur 2 Minuten wurde heute Morgen die Sitzung abgebrochen, weil die Opposition das Rednerpult nicht freigab. Außenminister Kojara sagte vor Journalisten, er habe Probleme, ins ebenfalls belagerte Regierungsgebäude zu kommen. Sein Land halte im Übrigen weiter am Europakurs fest. Wirtschaftlich sei man auf Russland angewiesen, doch man wolle die Assoziierung mit der EU. Und wir sind keine Bettler. Wir bieten der EU und den europäischen Produzenten im Gegenzug einen der größten Märkte in Europa. Morgen nun soll Außenminister Westerwelle hier den Regierungschef treffen, wohl um auszuloten, ob europäische Vermittlung im ukrainischen Machtkampf möglich ist. Denn die Proteste reißen nicht ab. Auch heute wurden hier neue Zelte aufgebaut, kamen neue Demonstranten hinzu. Und mit jedem Tag, den die Proteste andauern, verschärft sich die Staatskrise.
China hat die Forderung der USA nach Rücknahme der umstrittenen Luftraumüberwachung zurückgewiesen. Beim Besuch von US-Vizepräsident Biden in Peking verteidigte die Führung ihr Vorgehen. Biden warb bei seinem Treffen mit Staats- und Parteichef Xi um Vertrauen. China verlangt unter anderem, dass sich ausländische Flugzeuge in der Zone anmelden. In dem Gebiet im Ostchinesischen Meer erheben sowohl Japan als auch China Ansprüche auf eine Inselgruppe, die chinesisch Diaoyu und japanisch Senkaku genannt wird.
Der rote Teppich gehört zum höflich-diplomatischen Protokoll. Aber besonders freundlich wird Joe Biden in China nicht empfangen. Der US-Vizepräsident hatte bei seinem Besuch in Japan betont, die USA werden die neue Luftverteidigungszone nicht anerkennen und Tokio den Rücken gestärkt. Die harsche Antwort Chinas: Biden solle seine einseitigen Äußerungen überdenken. Das schreibt die chinesische Staatspresse zum Auftakt des Besuchs. Statt herzlich willkommen, schulmeisterliche Kritik. Vordergründig geht es um die Luftverteidigungszone über der umstrittenen Inselgruppe. Tatsächlich geht es auch um die Frage, wer in Zukunft in Asien die führende Macht sein wird. Höflichkeiten dann wieder beim Treffen mit Präsident Xi. Mein guter alter Freund begrüßt Xi den US-Vizepräsidenten. Zwischenmenschlich zumindest passt die Chemie. Wir als die beiden stärksten Wirtschaftsmächte und als ständige Mitglieder des Weltsicherheitsrates tragen große Verantwortung für den Weltfrieden und die Stabilität. Das geht nur mit Dialogbereitschaft und Kooperation. Ob die Diskussion über die Luftverteidigungszone ähnlich freundlich verlief, darüber ist bislang nichts bekannt. Statt wie geplant 45 Minuten haben Xi und Biden heute fast 2 Stunden miteinander gesprochen. Nur die Dolmetscher waren dabei. Jetzt beginnt das Rätselraten. Reicht der gute Draht Bidens zu Xi aus, um die Spannungen zu entschärfen? Heute sind die beiden eine Antwort schuldig geblieben. Das Gespräch dürfte also nicht einfach gewesen sein.
Die Europäische Union und die Türkei haben sich auf die Unterzeichnung eines Abkommens zur Rücknahme von Flüchtlingen geeinigt. Das teilten EU-Innenkommissarin Malmström und der türkische Außenminister Davutoğlu in Brüssel mit. Ankara verpflichtet sich danach, illegale Einwanderer wieder aufzunehmen, die über die Türkei in die EU kommen. Die EU hatte davon Erleichterungen für türkische Staatsbürger im Reiseverkehr abhängig gemacht. Das Abkommen soll Mitte des Monats in Ankara unterzeichnet werden. Mit der Flüchtlingspolitik haben sich heute auch die Innenminister von Bund und Ländern befasst. Das Treffen in Osnabrück wurde begleitet von Appellen, deutlich mehr Menschen aus Syrien aufzunehmen. Bisher hat sich Deutschland zur Aufnahme von 5.000 Flüchtlingen aus dem Bürgerkriegsland verpflichtet. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Pistorius sagte, das sei sehr wenig bei insgesamt mehr als 2 Millionen Flüchtlingen aus und in Syrien.
Eine Familie aus Damaskus, die Kinder unterernährt. Immer wieder mussten sie flüchten, bis in den Libanon, nahe der Grenze. In ein Lager, das zehntausende Bewohner beherbergt. Nur einer von vielen Zufluchtsorten für Menschen aus Syrien. Das muss aufrütteln, appelliert der Vorsitzende der Innenministerkonferenz.
Es ist notwendig, mehr als 5.000 Flüchtlinge aufzunehmen, weil einfach die Zahl der Flüchtlinge in der Region unglaublich unvorstellbar hoch ist, mit über 2 Millionen. Deswegen müssen wir mehr tun, in Abstimmung mit anderen Ländern, aber nicht auf sie warten. Wir können was tun.
Dass Deutschland mehr als 5.000 syrischen Flüchtlingen Schutz bieten soll, das ist so gut wie beschlossen. Wie viele konkret aber, diese Zahl will heute noch niemand nennen.
Ich wünsche mir natürlich, und zwar schon seit einem Jahr von der Europäischen Union, dass sie eine syrische Flüchtlingskonferenz einberuft. Das ist bisher leider nicht geschehen. Sodass wir momentan diejenigen sind, die beispielgebend vorausgehen.
Flüchtlingsverbände wollen den Druck auf die Innenministerkonferenz erhöhen, haben ganz andere Erwartungen.
Dass die Eltern nicht wieder zurückkehren nach Syrien.
Die Kirche hat die Zahl von 100.000 aufzunehmenden Flüchtlingen in die Debatte getragen. Das wäre sicher ein angemessener Beitrag für die Linderung der Flüchtlingsnot in Syrien und in den umgebenden Staaten, wo die Situation ungleich dramatischer ist.
Bislang ist nur ein kleiner Teil der syrischen Flüchtlinge aus dem ersten Kontingent in Deutschland eingetroffen. Auch unter den Ministern wird kritisiert, vor Ort laufe die Auswahl zu schleppend, zu bürokratisch.
In Frankreich hat heute das umstrittene Prostitutionsgesetz die erste parlamentarische Hürde genommen. Die Nationalversammlung stimmte mit deutlicher Mehrheit für die Neuregelungen. Danach sollen Freier künftig für gekauften Sex Strafe zahlen. 1.500 bis knapp 4.000 Euro. Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, Prostituierte straffrei zu stellen und sie bei einem Ausstieg besser zu unterstützen. Das Gesetzesvorhaben muss jetzt noch die zweite Kammer des Parlaments, den Senat, passieren.
Bundespräsident Gauck hat am Abend den Deutschen Zukunftspreis 2013 vergeben. Forscher der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben für die Entwicklung eines hochpräzisen Laserwerkzeugs den Preis erhalten, gemeinsam mit Experten der Firmen Bosch und Trumpf. Mit der Erfindung lassen sich Materialien wie Stahl oder Diamant, aber auch medizinische Implantate oder Gläser von Smartphones fein bearbeiten. Der Preis ist mit 250.000 Euro dotiert.
Der Rundfunkbeitrag von derzeit monatlich 17,98 Euro könnte absehbar sinken. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KEF hält einen solchen Schritt für denkbar, äußerte sich aber noch nicht zu Umfang und Zeitpunkt. Hintergrund sind geschätzte Mehreinnahmen nach der Umstellung auf das neue Beitragsmodell.
Auch der Fernsehzuschauer könnte entlastet werden. Noch sind es Schätzungen, doch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF, hält einen niedrigeren Rundfunkbeitrag für möglich.
Aus jetziger Sicht glaube ich auch, und das ist auch die Meinung der Kommission, dass es zu einer Absenkung kommen kann. Aber wir müssen erst mal Klarheit schaffen. Das Verfahren ist auch bei weitem noch nicht zu Ende.
Das neue Modell gilt seit Anfang des Jahres. Ein Haushalt, ein Beitrag, egal wie viele Geräte, so die Neuerung. Diese sollen Ende 2014 noch einmal überprüft werden. Doch schon jetzt erwartet auch die Vorsitzende der Rundfunkkommission in den nächsten 3 Jahren deutliche Mehreinnahmen.
Wenn der neue Beitrag zu Überschüssen führt, muss es selbstverständlich eine Beitragssenkung geben. Deshalb gehe ich auch heute davon aus, dass es die definitiv geben wird.
Noch ist das Geld nicht in den Kassen von ARD, ZDF und Deutschlandradio und auch die mögliche Entlastung, etwa von Unternehmen, wird noch geprüft. Eine Senkung der Beiträge würden aber auch die Sender begrüßen.
Wenn das möglich ist, dann werden die Beitragszahler entlastet, weil dieser neue Rundfunkbeitrag gut funktioniert. Und auch wir würden ja sagen, wenn das wirklich geht, das ist ja durchaus in unserem Interesse. Wir möchten ja niemand über Gebühr belasten.
Der endgültige Bericht der KEF liegt erst im Januar vor und wird dann zunächst an die Ministerpräsidenten der Länder weitergeleitet. Ein neuer Beitrag für Zuschauer und Hörer könnte dann frühestens 2015 in Kraft treten.
Norddeutschland bereitet sich auf das Orkantief Xaver vor. Von morgen an sind heftige Böen bis Windstärke 12 vorhergesagt. Dazu kommen Schneefälle und Polarluft. An den Küsten werden bis einschließlich Freitag mehrere schwere Sturmfluten erwartet. Feuerwehren und Verkehrsbetriebe sind in Alarmbereitschaft. Fähren zu den Nordseeinseln stellen ihren Betrieb teilweise ein und an vielen Schulen fällt der Unterricht aus.
Es ist die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Denn noch ist das Orkantief Xaver weit draußen auf der Nordsee. Aber schon morgen soll es die Küste erreichen. Einschränkungen wird es dann vor allem im Fährverkehr geben. Im nordfriesischen Husum ist schon heute der Krisenstab des Küstenschutzes zusammengekommen. Viele haben hier die schwere Sturmflut von 1962 noch in Erinnerung.
Also wir rechnen morgen mit einem Sturm, der von der Zugrichtung, von der Größe her schon mal mit dem von 1962 verglichen wird. Gleichwohl wird es so sein, dass wir vom Küstenschutz her heute wesentlich besser dastehen. Die Deiche sind höher, die Deiche sind breiter.
In Hamburg rechnen die Behörden mit Überflutungen im Hafengebiet. Der Hamburger Dom, Norddeutschlands größtes Volksfest, wird morgen aus Sicherheitsgründen komplett geschlossen bleiben.
Orkanböen sind ja angesagt und hier an der Seite sieht man das schon. Die hat da schon einen kleinen Riss und da habe ich Angst, dass die kaputt geht, wenn das so windig ist.
Viele Weihnachtsmärkte im Norden und Westen Deutschlands bleiben morgen ebenfalls ganz oder teilweise geschlossen. Schnee und Eis könnten Ende der Woche dann vor allem dem Zugverkehr zu schaffen machen.
Und auch mit der stärksten Weichenheizung kann man eine Schneewehe schlecht auftauen. Deswegen sind viele tausend Mitarbeiter zusätzlich in Bereitschaft, um im Notfall hier zu helfen und Strecken wieder frei zu bekommen.
Erst Ende Oktober war das Sturmtief Christian über Deutschland hinweggefegt. 7 Menschen kamen dabei ums Leben. Noch sind sich die Experten unsicher, wie schwer die Folgen diesmal sein werden.
Alles rund um das drohende Orkantief finden Sie auf tagesschau.de. Darunter immer wieder neueste Wetterwarnungen und Hinweise der Verkehrsbetriebe. Die Lottozahlen: 13, 20, 22, 41, 42, 49, die Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 5. Dezember.
Ein Sturmtief zieht morgen nach Südskandinavien und entwickelt sich zu einem Orkanwirbel. Bei uns ist zunächst vor allem der Norden, später auch der Osten betroffen. Der Deutsche Wetterdienst hat entsprechende Unwetterwarnungen herausgegeben. Heute Nacht erst in der Mitte, dann im Süden hier und da Regen, teilweise auch Schnee oder gefrierender Regen. Der Tag morgen beginnt meist trocken, von der Nordsee her ziehen aber bald Regenfälle auf, die sich am Nachmittag südwärts ausbreiten und gegen Abend die Mitte erreichen. Nach Osten hin und im Bergland fällt auch Schnee. Im Norden, später auch im Osten sowie teilweise auf den Bergen besteht Unwettergefahr durch Orkanböen, also Spitzengeschwindigkeiten von über 117 Kilometern pro Stunde. Auch im Süden können Sturmböen und stürmische Böen auftreten. Die Temperaturen in der Nacht minus 8 Grad an den Alpen und plus 5 an der Nordsee. Dort morgen 8, im übrigen Land 0 bis 7 Grad. Am Freitag wechselhaft mit Sonne, Regen und Schneeschauern und besonders in der Nordosthälfte noch stürmisch. Auch am Wochenende viele Wolken, in der Westhälfte hier und da Regen, nach Osten hin Schnee, dazwischen auch Sonne.
Die Tagesthemen mit Karin Mioska melden sich um 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Achtelfinales. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.